Ja, und da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Und ich habe mir heute mal was Neues überlegt. Wir haben ja in der letzten Zeit in den Podcasts viel mit Kollegen aus dem Europäischen Parlament gesprochen. Aber Europa ist natürlich noch mehr. Insbesondere hier in Brüssel sind ja alle Institutionen vertreten, viele Interessenvertreter, unterschiedlichste Menschen, die hier für Europa arbeiten. Und eine ganz spannende Perspektive möchte ich heute diskutieren mit Hans Stein, dem Vertreter der Landes- oder dem Leiter der Landesvertretung in Nordrhein-Westfalen hier in Brüssel. Hans, was macht eine Landesvertretung eigentlich überhaupt in Europa?
Die Landesvertretung ist Teil der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen. Das heißt, unser oberster Chef ist Ministerpräsident Armin Laschet und sein Europaminister Stefan Holter-Förtner. Und wir als Landesvertretung, als Außenstelle der Staatskanzlei in Brüssel, haben die Aufgabe zu schauen, was gibt es an neuen Gesetzgebungsinitiativen, die in Europa, in Brüssel entstehen, den Kontakt zur Europäischen Kommission, zum Europäischen Parlament zu halten und zu analysieren, inwieweit das Land Nordrhein-Westfalen betroffen sein könnte von dem, was da auf den Weg gebracht wird. Und dann diskutieren wir das mit den Kollegen in Düsseldorf und kommen mit unseren Vorschlägen zurück und führen die Gespräche mit der Kommission und den Europaabgeordneten.
Also das heißt, es ist tatsächlich für euch so, dass ihr direkt versucht, immer die Interessen des Landes Nordrhein-Westfalen hier in Brüssel in die Europapolitik einzubringen. Das ist ja ganz spannend. Ich glaube, das wissen gar nicht viele, dass es diese Landesvertretungen gibt, weil vielleicht auch die Bedeutung von Europa und europäischer Politik immer größer wird, weil sozusagen das Land schon bevor irgendetwas beschlossen wird, hier gerne seine Interessen einbringt. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, Europapolitik ist ja eigentlich keine Außenpolitik, sondern ja. Europapolitik ist Innenpolitik. Wenn wir über Forschungspolitik ja. reden, gemeinsame europäische Forschungspolitik, an der sich beispielsweise die RWTH in Aachen oder die Uni in Köln oder die Uni in Münster beteiligt, dann ist das keine Außenpolitik, sondern das ist Zukunftspolitik. Und daran hat das Land Nordrhein-Westfalen natürlich ein großes Interesse. Wenn wir an das Thema Strukturwandel im Ruhrgebiet, künftig im Rheinischen Revier denken, dann wird es von Europa aus der Europäischen Union heraus mit unterstützt. Das Land ist also stark betroffen. Und manchmal kann man auch sagen, Brüssel ist für Nordrhein-Westfalen ja viel näher als Berlin.
Das stimmt. Das weiß ich auch als der sozusagen nordrhein-westfälische Abgeordnete. Man ist eigentlich relativ schnell in Brüssel und es ist eigentlich so nah. Und es ist gut, dass man tatsächlich auch hier diesen direkten Draht hat. Das können wir auch so ein bisschen erzählen. Ihr sprecht natürlich auch, hast du eben gesagt, mit den Europaabgeordneten. Da sind natürlich auch die NRW-Europaabgeordneten für euch wichtige Ansprechpartner. Das heißt, man schaut da natürlich auch, und das ist für uns auch immer wichtig zu gucken, was ist denn für NRW wichtig, wie setzen wir das eigentlich um, wie bringen wir das hier auf die Tagesordnung und so weiter. Eine weitere Rolle, was ich jetzt hier so mitbekomme, es gibt ja eigentlich, glaube ich, von allen, alle Bundesländer, das weißt du besser, sind, glaube ich, hier vertreten.
Seit Mitte der 80er Jahre sind die Bundesländer hier in Brüssel am Sitz der europäischen Institutionen vertreten.
Natürlich die bayerische Landesvertretung sozusagen am pompösesten, ja, also mit dem Schlösschen hinterm Europaparlament. Das ist natürlich sehr, ich meine, die Bayern wissen es, wir haben es ja gesehen, jetzt auch gerade wie Söder gestern Merkel auf Herren Kiem, die können schon so ein bisschen Pomp machen. Ihr macht das etwas sachlicher, ja, also hier eine schöne Vertretung, aber auch in der Nähe tatsächlich mittendrin im europäischen Viertel, glaube ich, auch wichtig einfach ist, um hier nah dran zu sein. Ich glaube, das ist auch in Brüssel ganz wichtig. Und dann macht ihr aber auch viel, sag ich mal, neben dieser klassischen Vertretung der Interessen auch viel Kommunikation, Dialog, auch Austausch oder auch Bildungsarbeit. Vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen was sagen.
Ja, ich möchte nochmal darauf zu sprechen kommen, wie die Bundesländer die Europapolitik mitgestalten. Das tun wir einmal formal über den Bundesrat oder über Beschlüsse, die die Europaministerkonferenz trifft. Und wir tun es halt informell über Plattformen, die wir hier in Brüssel schaffen, wo wir Diskussionsveranstaltungen zum Thema, wie bekämpfen wir Kleinkriminalität. Die gibt es ja nicht nur in Deutschland, die gibt es ja auch in anderen Ländern. Also was ist der Ansatz? Dazu kommt beispielsweise Innenminister Herbert Reul demnächst nach Brüssel. Auf die Forschungspolitik bin ich schon zu sprechen gekommen. Der Wirtschaftsminister ist regelmäßig in Brüssel. Er wird demnächst die Vorstellungen Nordrhein-Westfalens zur Förderung von Wasserstoff und wie sie zur europäischen Wasserstoffstrategie passen, mit vorstellen. So versuchen wir halt, ein Netzwerk zu spannen und unsere Position hier mit einzubringen.
Und welche Themen würdest du da sagen, sind im Moment die absoluten Top-Themen? Also was ist das Hauptinteresse, die zwei, drei Themen, Files oder wie wir das immer nennen, hier Gesetzgebungsprozesse, die für Nordrhein-Westfalen jetzt im Moment am allerwichtigsten vielleicht sind?
Sofort steht natürlich an der Europäische Rat, der jetzt am Wochenende kommt, wo wir sehen werden, ob sich die Staats- und Regierungschefs auf ein Finanzpaket, auf die Budgetausstattung für die nächsten Jahre, aber auch auf Recovery eben verständigen können. Und das betrifft natürlich dann auch ein Land wie Nordrhein-Westfalen. Da geht es ja zum Beispiel auch darum, wie wir bei der Gestaltung des Green Deals und dem Ausstieg aus der Kohleverstromung, wie wir dann Strukturwandel gestalten, unter dem Stichwort Just Transition Fund. Davon wird natürlich maßgeblich das Rheinische Revier nachher mit betroffen sein. Und als drittes Paket würde ich dann die Anstrengungen zur Digitalisierung nennen. Auch das haben wir ja gerade in der Corona-Krise gesehen, wie wichtig es ist, dass wir eine gute Infrastruktur haben, aber dass wir auch eben vernetzt miteinander zusammenarbeiten können.
Jetzt will ich noch mal ein bisschen zu dir kommen. Wie bist du denn zum Europäer geworden? Oder wie kommst du, wie bist du hier gelandet sozusagen? Wie ist dein Weg in die europäische Politik oder hier nach Brüssel?
Ich habe vor meiner Tätigkeit für das Land Nordrhein-Westfalen für einen Unternehmerverband gearbeitet. Und da war auch relativ klar von Anfang an, das waren Familienunternehmer, dass das nur im europäischen Zusammenhang gehen kann. Und so war ich dann ehrenamtlich der Generalsekretär dieser Familienunternehmervereinigung und wurde dann im Jahre 2006 vom damaligen Europaminister Michael Breuer und Ministerpräsident Rüttgers gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Landesvertretung zu leiten. Und so bin ich dann nach Brüssel gekommen.
Und
für den Nordrhein-Westfalen muss ich auch sagen, liegt es ja eigentlich auf der Hand. Also ja. Wir haben so enge Beziehungen zu den Niederlanden, zu Belgien, zu unseren europäischen Partnern. Wir sind das Land, was von den Briten gegründet wurde.
Ja. Im Herzen Europas, sagt
man. Im Herzen Europas, sagt man. Und als Kölner, da gibt es ein tolles Lied, das ist der Stammbaum von den Black Firs. Und da sieht man auch, so wie sind wir alle hierher gekommen. Ja. Wir sprechen hück all dieselbe Sprache. Aber wir vertreten natürlich nicht nur das Rheinland, sondern auch die Westfalen.
Auch die Westfalen, ganz wichtig. Aber das Rheinland hat natürlich, also die Westfalen sind auch ganz wichtig, aber das Rheinland hat natürlich insofern eine Bedeutung, weil es auch die ja fast schon legendäre Karnevalsparty, glaube ich, gibt, die dieses Jahr ausgefallen ist.
Die ist ausgefallen und mal sehen, ob wir sie im nächsten Jahr durchführen können.
Ja, spannend.
Aber brauchen wir wahrscheinlich einen Impfstoff.
Ja, wir sind gespannt, wie das weitergeht. Jetzt hast du gesagt, seit 2006 bist du tatsächlich hier, dann ja nochmal eine Unterbrechung sozusagen, kann man auch klar sagen, andere Landesregierung, das ist natürlich auch sowas, wo sich dann Positionen verändern. Jetzt 2006 bis jetzt ist ja schon eine lange Zeit sozusagen, wenn man den Zeitraum überblickt. Was hat sich da aus deiner Sicht hier in Brüssel verändert? Gibt es da Veränderungen, die klar sind, ist noch mehr die Bedeutung größer geworden? Was hast du da beobachtet?
Ja, über den Zeitraum haben wir natürlich ein paar Mitgliedstaaten mehr mitbekommen. Das heißt, manche Debatten dauern dann an der Stelle auch ein bisschen länger. Themen haben sich etwas verschoben. Leider, das haben wir jetzt ja auch gesehen, greifen Mitgliedstaaten manchmal in Momenten der Krise dann eher dazu, wieder nur die rein nationale Betrachtung zu machen. Und das da dann wieder nachher zusammenzufinden, ich glaube, dieser Prozess gestaltet sich zunehmend schwieriger.
Und wie ist das dann für dich in der Arbeit, Du bist ja quasi, du hast fast das ja eben beschrieben, du versuchst sozusagen, was hier passiert, mit den Leuten in Düsseldorf zu besprechen. Hast du da das Gefühl, dass das Interesse gestiegen ist, dass das leicht ist, das zu vermitteln? Ich sag das mal so, ich habe da als Europaabgeordneter ja manchmal eine ähnliche Rolle, wenn ich nicht nur in den Landtag, aber auch in Nordrhein-Westfalen unterwegs bin, aber ich sag mal in der Bundestagsfraktion oder in Berlin, dann hat man da manchmal das Gefühl, oh, jetzt muss man hier aber noch ganz schön aufklären über die Themen, ja, wo wir hier immer rumlaufen und denken, das ist jetzt ganz wichtig und weiß jeder schon Bescheid, ist dann in Berlin so ein, wird man erstmal so angeschwiegen im Prinzip, weil man denkt, was will der jetzt von mir? Ist das etwas, was für euch, wie geht ihr das an und hat sich das vielleicht auch verändert?
Also wir müssen, da sind, glaube ich, alle im selben Boot, alle, die hier tätig sind, im selben Boot, immer wieder und kontinuierlich übersetzen.
Ja.
Wie funktioniert das hier? Und auch dafür werben, sich häufiger in die Position der anderen hinein zu versetzen. Die Bundeskanzlerin hat das ja jetzt in ihrer Rede vor dem Europäischen Parlament auch gesagt, dass die Mitgliedstaaten, sie hat ja auch Selbstkritik geübt, gerade in der Phase der Pandemie, dass die Mitgliedstaaten wieder so einen nationalen Weg gegangen sind und hat ja auch gemahnt, dass man etwas stärker versuchen muss, auf den anderen mitzuachten. Ich glaube, gerade jetzt auch bei den bevorstehenden Verhandlungen ist das wichtig. Und das heißt auch, dass wir manchmal eben erklären müssen, dass es eben nicht nur Deutschland als Mitgliedstaat gibt und nicht nur Deutschland und Frankreich die Partner sind, sondern dass wir insgesamt 27 sind. Und dass die Stimme von Litauen und Estland und Portugal genauso wichtig ist wie die Stimme Deutschlands. Und dass auch dort die Regierungen glauben, dass sie es gut für ihre Menschen meinen und gut umsetzen. Und dass es dann eben nicht immer nur die Idee ist, die aus Berlin kommt, die richtige ist. So wichtig der Mitgliedstaat ist und gerade in der Zeit der deutschen Ratspräsidentschaft, die wir jetzt haben, natürlich nochmal. Aber wir müssten stärker auf die anderen mit achten.
Auf jeden Fall ein richtiger Appell und ich glaube, das kriegt man hier dann immer mehr mit, ja, dass auch mal sich da wirklich, auch im Parlament natürlich, aber insgesamt hier in Brüssel, wenn man dann auch mal hört von den anderen und dann auch irgendwo Verständnis aufbaut, nicht für jeden, also für Herrn Orban habe ich wenig Verständnis, wenn er sich jetzt wieder querstellt und da Forderungen stellt, aber manchmal denkt man, ah, stimmt, also das muss man halt auch mal nicht nur in der deutschen Brille sehen.
Wie haben es die Esten schon vor über 10 Jahren geschafft, ihr Land komplett zu digitalisieren?
Ja, spannend, ne?
Und zwar bis hin zur 70-jährigen Großmutter, die in der Lage ist, mit den Systemen umzugehen. Und warum tun wir uns in einem Land mit 80 Millionen so schwer?
Ist das aber auch etwas, was dann vielleicht auch Aufgabe der Landesvertretung ist? Oder macht ihr das dann zum Beispiel zu sagen, so Best Practice Beispiel, was du gerade angesprochen hast, Estland, gucken wir jetzt mal hier über unsere Verbindungen und das geben wir an den Digitalminister, damit der das letztendlich auch noch mit umsetzt, vielleicht auch Ideen mit aufnimmt. Ist das auch so eine Aufgabe?
Ja, das ist das Ziel eben, eine Plattform zu sein, ein Netzwerk zu schaffen und also auch gute Ideen nach Nordrhein-Westfalen zu transportieren.
Jetzt hast du die deutsche Ratspräsidentschaft eben schon angesprochen. Ist das jetzt, wie bringen sich da die Bundesländer in die Ratspräsidentschaft eigentlich ein? Also wir haben jetzt ganz, ganz viel in den Medien gehört, vielleicht auch nochmal für die Hörer, die deutsche Ratspräsidentschaft, also Deutschland übernimmt den Vorsitz im Rat. Das heißt, alle diese Ministertreffen, auch auf der Arbeitsebene, alle Treffen werden dann von den Deutschen geleitet. Das heißt, man kann jetzt nicht alles bestimmen, weil am Ende muss der Rat trotzdem abstimmen, wie er immer abstimmt. Aber man kann natürlich viel auf die Agenda setzen und die Tagesordnung, wie man das gestaltet, welche Themen man mit wie viel Werbe verfolgt, das macht ja schon einen großen Unterschied. Wie sind die Bundesländer in das einbezogen worden?
Da hat es natürlich bei der Programmgestaltung im Vorfeld regelmäßige Gespräche mit der Bundesregierung gegeben, wobei wir auch sagen müssen, diese Ratspräsidentschaft ist eine andere als die letzte Ratspräsidentschaft, wenn man das mal mit 2007 vergleicht. Es war eine komplett andere Situation. Mhm. 2007 haben die Bundesländer auch hier ein großes kulturelles Begleitprogramm mitgemacht zur Unterstützung der Ratspräsidentschaft, um eben auch die Vielfalt und auch den kulturellen Reichtum Deutschlands hier den europäischen Partnern mitzuzeigen. Naja, in Zeiten von digitalen Veranstaltungen ist das halt ein bisschen schwierig, so etwas zu machen. Und auch die Schwerpunkte, die Deutschland hat sich sicherlich vorgestellt, noch viel breiter als Bekämpfung der Pandemie. Und dann haben wir ja noch die Debatte über, gibt es eine Verständigung mit dem Vereinigten Königreich? Mhm. Das sollten wir nicht vergessen. Ja, auch die haben wir noch und wir müssen bis Anfang Oktober eigentlich zu einem Ergebnis kommen. Ja. Gerade für
das
ein,
übrigens für Nordrhein-Westfalen, auch ein ganz sehr wichtiges Thema ist, weil Großbritannien ein sehr enger Handelspartner eigentlich ist. Aber ich weiß nicht, wie eure Einschätzung ist. Besonders positiv sieht es nicht aus. Ne?
Man hat den Eindruck, als wollte das Vereinigte Königreich gar keine Verständigung haben.
Denke ich auch.
Und die Europäische Kommission hat ja auch die Vorbereitung wieder vorangetrieben, wenn es nicht zu einer Verständigung kommt. Und dasselbe hat diese Woche das Vereinigte Königreich getan. Also von daher, wenn gibt es vielleicht so ein ganz abgespecktes Abkommen mit irgendeiner Absichtserklärung für die Zukunft, aber
schon eher ein Hard Brexit letztendlich, ne?
Man hat den Eindruck, dass das,
es ist auch interessant,
die Strategie von Boris Johnson so ist.
Dass wir vor ein, zwei Jahren haben wir noch wahnsinnig darüber diskutiert, ja, und es war sozusagen immer das große Schreckgespenst und was passiert und so weiter und so fort. Jetzt hat man so das Gefühl, Corona, das ist das Thema völlig egal, aber das nutzt er natürlich auch taktisch aus, um das jetzt genau so zu spielen an der Stelle. Interessant. Jetzt hast du eben noch gesagt, wir müssen mehr auf die kleinen Länder achten, wir müssen europäischer denken, mehr zusammenarbeiten, wie Merkel das gesagt hat. Da finde ich ein tolles Beispiel. Vielleicht kannst du das mal erzählen, wie das gekommen ist. Fast alle Länder, fast alle Bundesländer sozusagen haben ja ihre Grenzen oder die Bundesregierung hat ja ihre Grenzen geschlossen in der Pandemie zu den anderen Nachbarländern. Niederlande, Nordrhein-Westfalen haben da einen anderen Weg gewählt. Kannst du das mal erzählen, wie es dazu kam?
Ja, auch die Beziehung zwischen Belgien und Nordrhein-Westfalen. Ja. Zumindest auf der deutschen Seite hat es da keine Grenzkontrollen gegeben. Nein, es war eine klare Initiative auch ganz früh seitens des Ministerpräsidenten, der auf Mark Rutte und auf Sophie Wilmès zugegangen ist und gesagt hat, wir brauchen eine Abstimmung und wir haben ein Abstimmungsgremium gehabt, die regelmäßig zum Teil in täglichen Telefonkonferenzen zwischen der Landesregierung und der niederländischen, der belgischen Regierung, zugeschaltet der Ministerpräsident aus Belgiens, die Botschaften waren daran beteiligt, wo man sich abgestimmt hat, wo man erläutert hat, wie die Lage gerade war. Und dann hat Nordrhein-Westfalen, das hat eben mit dazu beigetragen, dass die Grenzen an der Stelle nicht geschlossen waren. Es hat auch intensive Gespräche mit dem Bundesinnenminister gegeben, der eigentlich auch da die Grenzen zumachen wollte. Und das Land hat sich dagegen gestemmt und hat gesagt, da haben wir viele Grenzkernpendler, die müssen ihrem Beruf nachgehen. Das Krankenhaus in Aachen ist auch für Niederlande und für Belgier ein wichtiger Anlaufstelle. Nordrhein-Westfalen hat dann ja auch Patienten aus anderen europäischen Staaten mit aufgenommen, gerade eben auch aus den Niederlanden,
die in Nordrhein-Westfalen behandelt wurden. Das haben sogar viele Kollegen auch aus den Niederlanden direkt sozusagen hoch gewertschätzt, das hat man direkt mitbekommen. Ja.
Und der französische Präsident hat sich ja auch dafür gestern beim Nationalfeiertag bedankt, indem er eben die Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen, aus Hessen und aus dem Saarland bei der Zeremonie zur Feier des Nationaltages mit eingeladen hatte, neben dem Bundesgesundheitsminister.
Ja.
Das war, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Signal und es hat auch gezeigt, dass eben Solidarität und Zusammenarbeit in Europa funktioniert.
Ja, absolut. Das ist das, was mich auch so ein bisschen schockiert, weil das zeigt ja eigentlich euer Beispiel oder das nordrhein-westfälische Beispiel mit, sag ich mal, Benelux, zeigt ja letztendlich, dass es geht. Also, dass wir eigentlich diese Abstimmungsmöglichkeiten haben, dass das eigentlich möglich sein könnte. Warum klappt das, also warum klappt das nicht überall in Europa und an unseren Grenzen da auch so? Und warum fallen wir da wieder so zurück, sobald es eine Krise gibt aus diesen sehr gut eingespielten Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
Ich kann nur sagen, das ist für Nordrhein-Westfalen ist es wichtig, dass wir offene Grenzen haben und den intensiven Austausch mit gerade den Partnern in den Niederlanden und in Belgien haben. Das hat es auch schon vor Corona gegeben. Es gab gemeinsame Kabinettssitzungen, es gibt einen regelmäßigen Austausch, es gibt ein Koordinierungsgremium hier in Brüssel, das ist das sogenannte Benelux-Generalsekretariat, wo es einen Verbindungsbeamten aus Nordrhein-Westfalen gibt. Mhm. Für uns gehört das zur Tagesordnung. Mhm. Und deshalb finden wir, müssten auch so die Chancen, die der Aachener Vertrag, den es zwischen Deutschland und Frankreich gibt, noch viel stärker genutzt werden, dass Regionen, gerade Grenzregionen, intensiver miteinander kooperieren können. Denken wir da an die Zukunft, was macht es doch keinen Unterschied, ob ein Kind in den Niederlanden in den Kindergarten geht oder ob es in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen in den Kindergarten geht. Mhm. Und wir können bei Pflegeeinrichtungen miteinander kooperieren. Wir haben Abkommen geschlossen, dass, wenn es brennt, die Feuerwehr kommt, die am ehesten dran ist.
Genau, so, Polizei und, über die Grenzen hinweg.
Und dann ist es halt ganz vernünftig, wenn mein Haus dann eben, weil die belgische Polizei, weil die belgische Feuerwehr schneller ist als die deutsche, ja, dann ist mir doch egal, wer das Haus löscht.
Das Wasser ist das Gleiche.
Ja, und Hauptsache das Haus wird gelöscht. Genau. Und da finde ich, es gibt noch viele Dinge, die man da eben verbessern könnte. Und zum Beispiel bei Krankentransporten und so, da gibt es noch ganze andere Themen. Aber eigentlich ist es doch das, was die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass wir bei diesen Dingen, gerade bei diesen Dingen im Alltag, vernünftig miteinander nach klaren Spielregeln miteinander zusammenarbeiten können. Und dafür setzen wir uns unter anderem auch hier in Brüssel ein.
Zum Ende meines Podcasts frage ich immer die Frage, wie meinst du oder wie ist deine Vision, wie sollte Europa in 10, 20 Jahren aussehen? Und bei dir sage ich jetzt sozusagen noch dazu, und wie NRW in Europa? Also wie soll das zusammenspielen? Wie ist da die besondere NRW-Perspektive vielleicht auch?
In 10, 20 Jahren werden wir die Länder in der Europäischen Union, Nordrhein-Westfalen, noch ein Stück weiter moderner gemacht haben. Wir werden die Chancen der digitalen Zusammenarbeit nutzen können. Wir haben schon so einen Piloten gestartet wie das digitale Krankenhaus. Das werden wir dann europaweit haben, sodass die Patienten, egal wo sie sind, von den besten Ärzten mit betreut werden können. Und wir werden ein offenes Europa haben, in dem wir hoffentlich nicht mehr erleben werden, dass Grenzen wieder hochgezogen werden, sondern wo wir vertrauensvoll miteinander zusammenarbeiten.
Und um vertrauensvoll miteinander zusammenzuarbeiten, muss man miteinander reden. Das machen wir immer im Podcast Europa, wir müssen reden. Lieber Hans, vielen Dank, dass du heute in meinem Podcast zu Gast warst.
Sehr gerne.
So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da, teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.